Ja, mein Name ist Thorsten Friebel. Ich möchte was zu X-Planung und Open Source Software erzählen. Das sind die vier Blöcke, durch die wir uns kurz durcharbeiten. Und kurz nochmal was zu mir. Also ich bin Geschäftsführer der Latlon GmbH. Die Latlon GmbH ist gegründet worden schon vor langer Zeit. Also wir sind fast so alt wie eigentlich, wir sind älter als der Foskes. Also fairerweise muss man sagen, wir sind nämlich echte 25 Jahre alt, sind als Unternehmen auch das erste Unternehmen gewesen, was Mitglied im Foskes geworden ist. Ich habe das gestern nochmal recherchiert, irgendwie im Herbst, Winter 2008 oder 2009 ist dann die das Mitglied Latlon GmbH dann in den Verein eingetreten. Außerdem kümmern wir uns noch um andere Open-Source-Projekte, also nicht nur das Thema X-Planung, was ich jetzt hier vorstelle. Wir sind auch seit eigentlich Unternehmensgründung und Beginn OGC-Member in verschiedenen sozusagen Member-Stufen. Da hat sich gerade einiges geändert, deswegen stimmt es mit dem Technical-Member nicht mehr. Und dort betreuen wir das OSGeo-Projekt, nämlich die Team-Engine. Also das ist die Software, mit der WFS, WMS und die ganzen OGC-Standards getestet werden können. Genau. Darüber hinaus auch noch in der USBA Mitglied seit 2023. Gucken wir uns kurz X-Planung und Open-Source-Software an. Also sind zwei Sachen drin. Open-Source kennen wir alle. Da muss ich, glaube ich, nicht mehr so viel zu erzählen. Aber X-Planung will ich noch kurz was sagen. Was ist X-Planung? X-Planung wurde dafür ins Leben geschaffen, dass man in einem objektorientierten Datenmodell die Möglichkeit schaffen will, verschiedene Arten, wie zum Beispiel Bauleitpläne oder Flächennutzungspläne zwischen IT-Systemen auszutauschen. Freue mich in der ersten Reihe, Tobias Kraft von der X-Leitstelle. Die kümmert sich darum, nämlich diesen Standard weiterzuentwickeln und sorgt auch dafür, dass da eine Software läuft, mit der man nämlich zum Beispiel X-Plan GML prüfen kann. Und das wollen wir uns jetzt kurz genauer angucken. Die Folie fast 1:1, hatte ich gerade eben schon in dem vorherigen Vortrag. Die Software ist auf der Open Code Plattform verfügbar. Unter einer Open-Source-Lizenz, der RGPL. Und wenn man auf den Projektsteckbrief oder in das Git-Repository geht, landet man dann eben auf der Seite und findet eben diese beiden Badges. Also ich wiederhole das nochmal. Das linke Badge bedeutet eben, dass regelmäßige Releases publiziert werden auf der Plattform und dass zum Beispiel auf Anfragen, die über den Issue-Tracker reinkommen, in einer akzeptablen Zeitspanne reagiert wird. Das andere auf der rechten Seite des Badge bedeutet eben, dass die Open Source Lizenz, die wir gewählt haben, für oder von der Open Code Plattform freigegeben ist. Was möchte ich diesmal vorstellen? Es ist ein bisschen so wie in den letzten Jahren. Ich stelle hier so ein bisschen das Projekt auch vor, wo wir gerade uns befinden. Wir haben das ein bisschen so anders mal eingebettet, weil immer die Frage kam, ja, aber wie kann man denn X-Plan GML überhaupt erstellen mit Open Source Software? Da gibt es zum Glück ein tolles Plugin für QGIS und mit dem QGIS Plugin kann man wenigstens das einfachste, simpelste X-Plan GML erstellen, nämlich das sogenannte Raster-Umring-Szenario. Damit kann man also X-Plan-Dateien erstellen. Die kann man dann mit den Komponenten, die die X-Plan-Box bereitstellt, das ist der Validator, mit dem prüft man die Daten, dann gibt es den Manager, damit verwaltet man die Daten und dann gibt es noch die Dienste, mit denen kann man die sich dann wiederum in QGIS angucken. Also man kriegt X-Planung und X-Plan GML durchaus alles mit Open-Source-Software hin. Das Plugin kann man sich runterladen über, wir haben gerade gehört, ne, gibt ein Plugin-Repository in QGIS, bitte nach X-Plan umringen suchen, dann installieren und dann kriegt man eine Möglichkeit, hier so einen Dialog zu öffnen, kann sagen, erstmal welche X-Plan GML-Version möchte ich dann erstellen. Aha, ein B-Plan füllt dieses Formular aus, also die notwendigen Pflichtfelder, die ich eben eintragen muss und wähle dann noch ein Layer mit dem Umring innerhalb von QGIS dann aus und dann generiert mir dieses Plugin eine XPAN-GML-Datei. Die muss ich haben, weil ohne diese XPAN-GML-Datei ist unsere Software wertlos. Das ist leider sehr schade, aber ist halt so. Ja, deswegen muss ich jetzt wenigstens einmal zeigen oder sagen, gibt da ein Plugin in QGIS. Kann man also machen. Wenn ich jetzt diese XPAN-GML-Datei habe, dann kann ich mit dem Validator prüfen, ob diese XML-Datei syntaktisch korrekt ist, also sprich, ist die Struktur in Ordnung. Es können geometrische Prüfungen gemacht werden. Das geht dann so ein bisschen ins Detail. Also kann man verschiedene Geometrien mit semantischen Bedeutungen auch definieren. Zum Beispiel eben der Flächenschluss. Dinge dürfen sich nicht überlagern. Die werden da geprüft. Und zusätzlich eben noch die semantischen Prüfungen werden aus den Konformitätsregeln abgeleitet. Das ist ein, man muss es sagen, Word-Dokument, also von Menschen geschrieben. Es ist strukturiert, das ist schon mal ganz gut, aber es ist nicht maschinenauswertbar. Das heißt, wir haben aus diesem Word-Dokument, also das, was auf der X-Lite-Stelle steht, auf der Open-Code-Plattform auch die Regeln, die wir daraus abgeleitet haben, in der technischen Umsetzung als X-Query-Regeln implementiert und ebenfalls auf der Open-Code-Plattform hinterlegt. Der XPAN-Validator bietet Schnittstellen an, man kann den von der Kommandozeile aufrufen, man kann aber auch eine Web-UI zeigen, das werde ich jetzt auch gleich hier alles präsentieren. Und es gibt eine REST-Schnittstelle. Das ist aber die Zukunft, das muss ich gleich sagen. Die Schnittstelle, die wir sehen, die hat es zum Glück überlebt, weil das Open-Source-Projekt, mit dem wir das entwickelt haben vor einigen Jahren, kommt nicht mehr so ganz hinterher, also das ist so ein bisschen dem Ende, oder es geht dem Ende da entgegen. Wie sieht der XPAN-Validator aus? Ganz kurz, man kann also eine XPAN-GML-Datei reinlegen und kriegt man einfach nur zurück, ist gut oder ist nicht gut. Ja? Und dann, jetzt hier an dem Beispiel, ist es ein bisschen schade, weil das ist nur ein Rasterumring, da ist dann nur so ein grauer Strich und der heißt, also ungefähr da an der Stelle liegt jetzt der Plan. Also derjenige, der jetzt dieses XPAN-GML erstellt hat, kann prüfen, liegt der Plan an der richtigen Stelle. Ja? Richtiges Koordinatenreferenzsystem gewählt, da haben wir schon einige Dinge gesehen, dann liegen die plötzlich woanders. Wenn ich jetzt die Daten also erfolgreich validiert habe, dann kann ich die über den XPAN-Manager in das System rein importieren. Der XPAN-Manager bietet genau auch wieder über Kommandozeile, REST-Schnittstelle oder über das Web-UI grundlegende Funktionen eben an. Man kann Daten importieren, man kann sie wieder exportieren, man kann auch Dinge verändern, also manipulieren, man kann suchen und man kann sich die Daten auch da angucken. Gucken wir uns kurz an, was mache ich jetzt eigentlich? Ich habe ja diese XPAN-GML-Datei gerade mit QGIS erstellt, die habe ich jetzt hier hochgeladen. Nachdem die eben, die wurde erfolgreich geprüft, ne? Super. Und jetzt kann ich über die Oberfläche zu diesem Raster, also nee, zu dem Umring erstmal das Rasterbild hinterlegen, weil das kann das QGIS-Plugin nicht, dass ich das alles da schon mache und dann hochlade und validiere, sondern das mache ich jetzt hier über die Oberfläche. Kann ich aber auch über die REST-Schnittstelle machen. Und dann füge ich also zu diesem XPAN-GML das notwendige Rasterbild hinzu. Das kann PNG, GeoTIFF oder TIFF sein. Und dann habe ich mein Raster-Umring-Szenario umgesetzt. Und dann kann ich mir da eben alle Daten angucken, kriege das in der Oberfläche, kann die sortieren nach XPAN-GML-Version, nach dem Rechtsstand oder der Planart. Denn nicht nur eben, wie gesagt, B-Pläne können importiert werden, sondern eben auch andere Planarten. Wenn ich die Daten dann importiert habe und sie da liegen, kann ich sie mir jetzt angucken. Da bietet die XPAN-Box gleich mehrere Dienste an. Wichtig ist eben, dass wir WMS haben, also wo wir eben Raster umringen und uns auch schön gleich angucken können. Zusätzlich kann man aber auf die Vektordaten über die WFS-Schnittstellen zugreifen. Und das ist eine Eigenkreation, die wir vor langer Zeit entwickelt haben. Das ist der sogenannte SYN-WFS. Ja, was ist das? Weil nämlich XPAN-GML in unterschiedlichen Versionen existiert. Wir haben, glaube ich, angefangen mit 2 oder so oder mit 3, also so 2000 noch irgendwas. Und dann hatten wir immer das Problem, dass neuere Pläne in den aktuelleren Versionen natürlich nachgeliefert wurden. Und dann mussten wir irgendwie einen Zweierplan, einen Dreierplan, Vierer, 4.0, 4.1, 5.0 und mittlerweile sind wir bei 6 angekommen. Die mussten wir irgendwie zusammen darstellen. Und daraus ist ein von uns generiertes Sync-Schema entstanden, das wir automatisiert ableiten aus den verschiedenen XPAN-GML-Versionen, die XPAN-Box unterstützt. Zurzeit alles von 4 bis 6. Nur dazwischen. 3 gibt es nicht mehr, haben wir rausgeschmissen. Alle sind natürlich OGC-konform, habt gesagt, müssen wir machen, sonst würden wir unser Batch da verlieren vom OGC. Zusätzlich gibt es jetzt für die Optimierung in der Version 8.0, auch für die Rasterdatendarstellung haben wir den Map-Server integriert und um auf die gekachelten Daten zugreifen zu können, sowohl der Vektor als auch der Rasterdaten, die Möglichkeit, das mit dem Map-Proxy zu machen. Die sind also in die XPAN-Box integriert und zwar so, dass man sich selber nicht um die Konfiguration kümmern kann, sondern wir liefern das entsprechend schon alles vorkonfiguriert aus. Wie kann ich das mir jetzt also angucken? Auf der linken Seite noch die, ich sag mal, die alte, irgendwann wird sie nicht mehr geben in dieser Art, diese Kartenvorschau. Und hier auf der rechten Seite sehen wir jetzt also die verschiedenen Layer, die die XPAN-Box anbietet. Einmal eben mit den Rasterdaten im oberen Feld und im unteren Feld dann eben nur den Vektor-Layer mit dem Umring, also dem Geltungsbereich von diesem B-Plan. Eigentlich wollen wir ja über noch die Neuerung sprechen und dafür brauche ich noch ein bisschen Zeit. Was hat sich nämlich getan? Also die Software wurde kontinuierlich weiterentwickelt in den letzten Jahren im Rahmen des OZG-Projektes und wir haben in dieser Entwicklung oder im Rahmen dieser Entwicklung die Unterstützung von Plattformen wie Kubernetes oder eben auch lokal Minikube oder Docker Compose realisiert. In der aktuellen Version, der Version 8.0, haben wir, um die Software cloudfähig zu machen, im letzten Jahr in Hamburg habe ich so ein Wimmelbild gezeigt, gleich kommt ein neues Wimmelbild, ein bisschen anders. Da habe ich gesagt, wo wir hinwollen. Jetzt sind wir in der Phase, dass wir es abgeschlossen haben und wir haben also weiterhin diesen alten, man kann sagen, nicht Monolithen, aber haben wir weiter zerlegt in kleinere Teile, die wir besser eben auch dann auf solchen Plattformen orchestrieren können. Und es hat sich was in der Datenhaltung geändert. Wir sind weg vom Dateisystem. Ja, also Dateisystem geht nicht mehr, ist in der Cloud irgendwie blöd, da gibt's sowas nicht. Sonst, das war immer toll, ne? Alles schön immer ins Dateisystem ablegen, die Rasterdaten oder eben auch das XPAN-GML haben wir nicht mehr. Wir haben weiterhin die Möglichkeit, eben Daten in der Postgres-Datenbank natürlich zu speichern. Das ist beibehalten worden. Das ist auch der Datenspeicher, aber alles andere, was so an Dateien liegt, liegt jetzt in einem S3-Objektspeicher. Wenn man also die Software bei sich irgendwo lokal mal installieren will, dann muss man tatsächlich sich MinIO zum Beispiel, ist ein Open-Source-Projekt, kann ich nur empfehlen, gibt es in einigen Linux-Distributionen schon als Paket, lädt man sich runter, installiert und dann hat man einen S3-Objektspeicher auf seinem Rechner laufen. Gibt aber auch fertige Docker-Images etc. für Kubernetes auch. Der entscheidende Unterschied, also in der Version 8.0 haben wir gesagt, okay, wir haben da so einige Problemfälle, denn manchmal kommen Benutzer auf die Idee, große Pläne plötzlich da mal hochzuladen und diese großen Pläne haben der Software häufig das Genick gebrochen. Große Pläne, das sind Regionalpläne, wo sehr viele Geometrien sind. Und wenn so ein Plan in das System eingespielt wurde, dann hat es das wirklich für mehrere Minuten, die Betreiber der Software kennen das Problem, also 30 Minuten oder so blockiert. Ja? Während so kleine B-Pläne oft in wenigen Sekunden abgearbeitet werden können. Und damit jetzt eben diese großen Anfragen an das System zum Validieren oder Importieren nicht die komplette Komponenten da eben blockieren, haben wir also eine Queue eingeführt und die neue REST-API, die asynchron arbeitet. So, jetzt kommt es echte Wimmelbild. Hier, das ist nur sozusagen ein bisschen für mich, brauche ein bisschen was, um drüber zu reden. Was sind hier die entscheidenden Komponenten? Das sind diese beiden etwas bläulich im oberen Bereich abgelegten Elemente. Das kann man leider hier nicht so gut lesen. Das ist also die RabbitMQ. Das ist also ein Message-Broker, der es erlaubt, nach vorne kann man eben synchron oder asynchron mit der Komponente, dem Validator, kommunizieren. Der nimmt die Anfragen an, macht aus einem synchronen Call intern eigentlich eine asynchrone Abarbeitung, aber nach vorne hin ändert sich in der Schnittstelle nichts. Also die V1, die alte REST-API, sieht für den Klienten, für den Nutzer genauso aus wie vorher. Wenn man aber sagen will, ich will aber durchaus, weil ich große Pläne, schwierige Validierungsaufgaben mitbringe, die Vorzüge der V2 nutzen, dann geht man an einen anderen Endpunkt und die Kommunikation läuft über die gleiche Infrastruktur. Im Hintergrund weiterhin die Postgres-Datenbank und der S3-Objektspeicher. Auch in den Diensten hat sich in ihren Komponenten nicht viel geändert. Das ist immer noch so das gleiche Set. Nur haben wir da einige Umbauten vorgenommen. Und darauf möchte ich eben nochmal jetzt eingehen. Was sind also die wichtigsten Umbauten? Also erstmal, wir sind ein bisschen mehr Cloud-ready geworden. Also wir sind nicht Cloud-native, weil, wie gesagt, die Anwendung wurde vor langer, langer Zeit begonnen. Also die ersten Code-Fragmente kommen wirklich aus dem Jahr 2005, 2006. Und die schrittweise Überführung in eine cloudfähige Anwendung, das hat jetzt einfach auch einige Jahre gedauert. In der aktuellen Version 8.0, was ist noch zugekommen zu den asynchronen APIs? Die REST-APIs werden jetzt über ein Framework abgesichert. Dahinter kann zum Beispiel Keycloak liegen. Und damit sind jetzt also die REST-Schnittstellen von dem Manager, dem Validator, und dann haben wir noch eine neue Komponente eingeführt, das ist die sogenannte Dokumente-API, ist nochmal eine Abstraktion auf der REST-Schnittstelle von S3, um es mal so einfach zu sagen. Wie gesagt, innerhalb der Architektur ist mit RabbitMQ die Möglichkeit geschaffen worden, eben, dass wir asynchron Anfragen abarbeiten können, und an dem Frontend in den neuen REST-Schnittstellen der V2 vom Manager und vom Validator haben wir halt umfangreiche Umbauten in dem Validierungsbericht gemacht. Das ist jetzt nicht mehr die Basis XML, sondern das ist jetzt JSON geworden. Wir haben also dort das so umgebaut, dass wir mehr Informationen anders strukturiert dort ablegen können. Wenn also Klienten auf dieser Datenstruktur arbeiten, da sind wirklich einige Verbesserungen entstanden. Aber wo viel Neues dazukommt, ja, muss auch viel Altes weg. Und das war das Schönste eigentlich an der Version 8.0, wir konnten richtig viel wegwerfen. Also ganz einfach gesprochen, alles, was irgendwie dateisystembezogene Komponenten waren, weg. Haben wir alles rausgeschmissen. Also wir haben über 14 Funktionen haben wir rausgeworfen, weil wir die nicht mehr brauchen, weil wir die durch neue Komponenten ersetzt haben. Dazu gehört eben dann eben auch Map-Server und Map-Proxy. Wir haben also kein GEDA mehr. Wir haben Shape als Format für die Ausgabe der Validierungsfehler haben wir rausgeschmissen, genauso wie das XML-Format. Machen wir nicht mehr. Und weil wir jetzt auf Keycloak umgestiegen sind, ist auch die LDAP-Anbindung für den XML-Manager-Web rausgeflogen. Zusätzlich, wie gesagt, noch einige andere Verbesserungen, die ich schon erwähnt habe, aber wichtig ist tatsächlich die Umbenennung der Layer, ja, weil die ist so verändernd, dass wenn man jetzt die Version 8.0 nimmt, dann findet man seine Daten oder seine Layer nicht mehr. Mehr Informationen im Changelog auf Open Code, sodass wir kurz hier zum Fazit kommen. Also wo kann man sich die übrigens angucken? Kleiner Hinweis, gibt es OZG-Projekt Die Planung. Ja, da besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, sich die Software anzugucken, aber gar nicht die Oberflächen, sondern nur die Rechtsschnittstellen, weil davor liegen andere Klienten. Man kann sich bei uns melden, kann da die Software ausprobieren und dann hat man eine Möglichkeit, da mal einen Blick drauf zu werfen. Also, Raster-Umringen-Szenario können wir alles mit Open Source machen. Das muss ich noch sagen, weil damit habe ich ja angefangen. Also es ist heute möglich. Was aber fehlt, ist weiterhin eine Möglichkeit, mit QGIS voll vektoriell XPAN-GML zu erfassen. Wer da Interesse hat, darf mich gerne ansprechen. Wir haben im letzten Jahr nach der FOSGIS da eine Arbeitsgruppe gegründet. Die ist irgendwo im letzten Jahr hängen geblieben. Und vielleicht hat ja der eine oder andere heute wieder Interesse gefunden. Wow, was für ein Thema, da muss ich ran. Wir brauchen was für QGIS. Ja? Dann sollten wir da jetzt auf jeden Fall weitermachen. Ja, XPAN-GML habe ich alles erwähnt, REST auch schon durch, asynchron auch. Eine Sache eben noch, weil wir eben, also zurzeit, wo geht die Fahrt hin mit der Software, maßgeblich eben über das OZG-Projekt und die Finanzierung da gesteuert Richtung Cloud. Das bedeutet also für all diejenigen, und die Anfragen erreichen uns immer noch, kann ich denn auch die Software auf einem Betriebssystem eines proprietären Betriebssystemherstellers, sehr weit bekannt, installieren? Boah, wenn man Spaß hat, kann man das gerne machen, aber es ist nicht mehr die empfohlene Umgebung. Auch die Installation unter Linux ist eher möglich, aber erfordert einfach viel Aufwand, weil die Einfachheit, die die Plattformen anbieten wie Kubernetes, ist also eben der Betrieb der Software und auch vor allem die Konfiguration, die da möglich sind. Also Fazit, es ist weiterhin möglich, man kann es sich runterladen, ihr findet es auf der Open Code Plattform und jetzt freue ich mich schon auf eure Fragen. Vielen Dank.
Vielen Dank für den Vortrag. Fragen sind auch reingekommen. Einmal zum Rasterplan. Wie wird er denn nach dem Upload georeferenziert?
Also georeferenziert muss er schon sein. Also das geht nicht ohne. Da hat der Julian Zils, Mitarbeiter von uns in Hamburg, letztes Jahr zwar seine Masterarbeit vorgestellt, wie man das mit KI-Methoden automatisiert machen kann. Aber machen wir uns nichts vor, da wird mehr halluziniert als wirkliche Ergebnisse produziert. Das hat noch nicht so, also funktioniert noch nicht so richtig perfekt. Muss man noch per Hand machen.
Alles klar, super. Dann, wir haben gerade den Beitrag über digitale Souveränität gehört. Ist ein S3-Objektspeicher in diesem Sinne noch vertretbar? Kann die XPAN-Box auch ohne den S3 betrieben werden?
Wie ich ja gesagt habe, S3, ja, stimmt, kommt von ursprünglich, meine ich, AWS, die haben es etabliert, aber es gibt eben ein Open-Source-Projekt, MinIO, kann ich wirklich nur empfehlen, runterladen, ist in jeder Linux-Distribution, ich weiß nicht, welche Lizenz MinIO hat, also es gibt Implementierung, Open-Source kann man sich angucken, alle Freiheiten, man kann sich irgendwohin installieren, wo man will. Und deswegen würde ich sagen, nur weil es aus der, also eine Best Practice eigentlich ist, muss man sagen. Ja, das, da hat halt irgendein Hersteller mal eine Idee gehabt, die haben es dann halt entwickelt, ja, und dann haben es aber andere adaptiert und die Schnittstelle eigentlich nur verwendet, ist halt nicht standardisiert, aber man kann es nutzen und es ist Open Source Software verfügbar. Deswegen würde ich sagen, ja, sie ist weiterhin gewährleistet.
Alles klar. Ist es vorgesehen, die Daten auch über OGC API bereitzustellen?
Da sage ich jetzt gar nicht mehr so, da hören wir, sind wir jetzt, also ich bin auch ganz gespannt. Tobias Kraft sitzt hier vorne, du wirst da gleich zu was sagen. Dann würde ich sagen, die Antwort kommt gleich, ne?
Genau, ja. Das ist eine super Überleitung. Gleich geht's weiter mit dem Vortrag von Tobias Kraft. Und vielen Dank an Thorsten Friebe.
Vielen Dank.